Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute in dieser Sendung haben wir einen sehr spannenden Gast. Dein Startup, hast du ja 2017 gegründet. Im Frühjahr 2024 bist du in die Insolvenz geschlittert und konntest den Insolvenzantrag zurückziehen und dein Unternehmen mittels Aufmerksamkeit über LinkedIn retten. Ich habe das an dem Tag damals live mitbekommen, als das passiert ist und wie du da die Wende gebracht hast. Und jetzt zu Beginn 2025 hast du eine zweistellige Millioneninvestition erhalten und stehst besser wahrscheinlich jetzt da denn je. Alex, schön, dass du da bist.
Danke, Jan. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, ist krass. Hast ja wirklich eine wilde Reise hinter dir in den letzten Jahren gehabt, oder?
Das kann ich ja sagen. Also den März 2024 muss ich nicht nochmal haben. War eine Top-Lernkurve, aber war auch wenig Schlaf.
Wie ist das passiert?
Das steht ja ehrlicherweise beim Startup im Businessplan. Ja, das tolle Wort auf der einen Seite der Medaille ist immer Runway. Mhm. Aber eigentlich meint Runway nichts anderes als Tag der geplanten Insolvenz. Weil du bist ein Startup, du bist defizitär, du sammelst von irgendwem Geld ein, das verbrennst du, wie man in der Startup-Welt sagt, machst eine Burn Rate. Und das ist jetzt nicht so schwer, ne? Wenn du 1 Million einsammelst, 100.000 verbrennst, dann hast du nach 10 Monaten kein Geld mehr. Mhm. So. Also das ist Teil des Plans. Und der Task ist dann eigentlich, den Plan zu ändern und einen neuen Investor zu finden. Oder irgendwann dann, typischerweise irgendwann später, auch mal irgendwie Geld zu verdienen, Cashflow positiv zu werden. Das waren wir nicht. Mhm. Und darum galt es, Investoren zu finden oder einen Investor zu finden. Und da ist uns dann jemand, der schon zugesagt hatte per Handschlag, leider noch abgesprungen. Und wenn das am Ende passiert, ist man in den letzten Wochen sowieso quasi täglich im Kontakt mit den Juristen für die Frage, muss ich anmelden oder nicht, weil da schwebt ja schon noch so ein Strafgesetzparagraf mit. Mhm. Und dann hat der Nein gesagt und dann haben wir am nächsten Tag erst die Belegschaft und dann das Amtsgericht informiert.
Ja, krass.
War nicht so cool.
Wie kam es, dass der Investor plötzlich gesagt hat, so geht nicht?
Kam im weitesten Sinne aus der Baubranche, Immobilienentwickler, und der sagte dann so schön: Herr Gran, wir haben uns nochmal umgeschaut, alle unsere relevanten Marktbegleiter sind insolvent. Ja, also Baukrise und Co.
Ist die vorbei mittlerweile?
Nee, die ist noch nicht vorbei. Nee.
Wo ist denn eigentlich keine Krise?
Also Tiefbau hat keine Krise.
Okay.
Ja, also jeder weiß, dass unsere Straßenbrücken und Kanäle, alles im Arsch ist, Tiefbauer kommen nicht nach, die haben kein Problem. Und er sagte, und dann haben sie irgendwie nochmal Familienrat gehalten und also gesagt, nee, das Geld wollen sie jetzt nicht in die Hand nehmen. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, es fühlt sich komisch an, wenn man immer gegen andere Leute kämpft und auf einmal sind die alle weg. Mhm. Ja, also das kann so aussehen, wie du hast totalen Sieg errungen, das kann aber auch so aussehen, wie irgendeine größere Macht räumt gerade auf.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, mega ätzend, ne? Also du denkst, du hast es gerade so noch geschafft, dann hast du es nicht geschafft und dann habe ich überlegt, wer kriegt jetzt meinen Schreibtisch? Ja, dann lief nicht mal der Insolvenzantrag ordentlich. Also mir schrieb noch einer, dann spiel wenigstens Lotto. Auch gemacht.
Und?
Ja, ging nicht. Die Lottobude hatte zu. Weißt du, woran du so scheitern kannst im Leben? Und dann war ich noch woanders, da ging auch nicht. Und irgendwie beim dritten habe ich dann eine Zeile Lotto gespielt. Hat nicht geholfen, aber für die Emotion war es ganz gut. Aber ich hatte vorher ja dann halt diesen LinkedIn-Post abgesetzt.
Ja, den habe ich live mitgekriegt.
Genau, du und gefühlt die gesamte Branche. Ja. Und dann hat ab 14 Uhr, also auf jeden Fall bevor der Burger da war, wir wollten noch Schnitzel essen, wie wir es immer machen. Das ging dann auch nicht, die hatten zu und dann mussten wir Burger essen. Also manchmal läuft es auch echt nicht, ne? Und
ich glaube, der liebe Gott hatte an dem Tag aber einen ganz, ganz speziellen Plan.
Ja, der hatte ein paar Leute in Sonderaufgaben gesteckt und dann explodierte kurz mein Telefon und stand nicht mehr still und ich habe die nächsten Tage immer 2 Handy-Akkus am Tag gemacht. Plus Videokonferenz am Rechner. Das war ein bisschen verrückt.
Ja. Ich meine, du warst ja schon vorher sehr, sehr präsent bei LinkedIn mit deiner Firma. Also da habe ich ja sehr, sehr viel drüber wahrgenommen. Ist ja auch so, einer vom Corpo-Meme-Team arbeitet ja auch für dich, deswegen habe ich deine Firma ja damals auch nochmal besonders wahrgenommen. Und du machst ja, also du hast ja so einen disruptiven Ansatz im Baustoffhandel, den du dort verzogen hast, weil du gesagt hast, ne, dass die Preisentwicklung oder die Preisentstehung für den Kunden ist sehr undurchsichtig, ist, viel bös draufschlagen und vieles nicht gerechtfertigt. Wie bist du denn damals eigentlich auf die Idee gekommen, überhaupt dann genau in dem Bereich zu disrupten? Weil die meisten Leute gehen dann hin und gründen ein Tech-Startup oder eine andere Geschichte, irgendwelche Blumenkübel, wo man dann seine
Kartoffeln anpflanzen kann. Genau.
Ja, genau.
Ja, wie man das so macht als guter Corpo. Man ist auf einem Junggesellenabschied in Köln und da kommt ein anderer CV um die Ecke und sagt, ey, der Bräutigam sagt, wir müssen mal reden. Ich finde, man müsste mal einen ordentlichen Baustoffhandel gründen, aber mir fehlt der Tech-Teil. Was hältst du davon? Mhm. Ja, an viel mehr Details erinnere ich mich nicht von dem Abend, aber hey, so haben wir uns kennengelernt. Also die Idee kommt von meinem Mitgründer Tim, der ist Reno Franconia München. Und der war lange Zeit Geschäftsführer beim Pflastersteinhersteller. Mhm. Und hat halt gesagt, irgendwie der Baustoffhandel hilft mir nicht, das müsste man anders machen. Und daher kam, ich sag mal, die Marktinsights und das Bedürfnis. Mhm. Und ich selber war auch gerade in der Situation, dass ich gesagt habe, ja, eine Jobveränderung steht eh an. Mein bisheriger Arbeitgeber hatte, vorsichtig formuliert, etwas umstrukturiert in meiner Person und den Personen über mir. Und darum bot sich das gut an. Und dann haben wir gesagt, ja, dann, so schwer kann ja nicht sein, machen wir das mal, ne? Dann disruptieren wir das mal. So ein 40-Milliarden-Markt, also eben auch nicht wie ganz viele Startups versuchen ja Dinge zu erfinden, die es noch nicht gibt, in einem Markt, den es noch nicht gibt. Mhm. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass keiner gegen dich kämpft. Das hat den Nachteil, dass du nicht weißt, ob die Kunden das wirklich haben wollen.
Mhm. Ob die Zeit auch reif ist, ne?
Ja, genau. Ja, das war bei uns auch immer unklar oder ist. Aber ne, so, also wenn du sagst, es hat noch keiner ein iPhone, gibt noch kein Smartphone, ja, dann ist halt die Hoffnung, dass die Kunden das haben wollen.
Es ist spannend, dass du das sagst, weil in den 90er Jahren gab es nämlich eine Phase, wo so erste Anläufer von so Smartphones entstanden sind. Die hat noch kein Mensch damals gekauft.
Genau, ich hatte die. Aber ja, so Nokia Communicator und Co., genau.
Ja.
Oder Palm, ne? Als erst ohne die Kommunikationsfähigkeit und nachher hatte ich einen Palm Treo, der konnte dann auch telefonieren.
Sein wollte ich immer schon in der Schulzeit haben, ohne eigentlich dafür einen Use Case in meinem Leben dafür zu haben, aber ich fand die sahen immer ziemlich smart aus und
ja, mega geil.
Zukunft.
Also ich konnte in der Schule schon E-Mails schreiben im Unterricht, das war gut. Genau, aber genau, Timing ist a bitch, ne? Das ist super schwer einzuschätzen, kannst auch nicht abschließend. Haben wir diese Woche noch drüber gesprochen. Gleich noch eine schöne Anekdote zu. Und naja, wir haben halt was gemacht, was halt in jedem Lehrbuch, in jeder Vorlesung die Leute sagen, lass das. Ja, wir haben also nicht Blue Ocean genommen, sondern Red Ocean. Maximaler bestehender Wettbewerb seit 150 Jahren. Alle prügeln sich in der Branche. Ja, ist total kommoditisiert. Das Produkt ist völlig austauschbar und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, genau da gehen wir jetzt rein.
Wir alle kennen die typischen Herausforderungen in unseren Verbindungen. Oft kämpfen wir mit nervigen administrativen Aufwand, sei es die Verwaltung von Mitgliedern, unorganisierte Kallgastarbeit oder Probleme, inaktive Mitglieder stärker einzubinden. Ich habe kürzlich mit Axel gesprochen, dessen Softwarelösung Gaudeam genau die Herausforderungen speziell von uns Verbindungen angeht, damit wir wieder mehr Zeit für echtes Verbindungsleben haben. Beispielsweise bei der Veranstaltungsplanung wird oft stille Post gespielt. Wichtige Informationen versacken in chaotischen Gruppenchats und am Ende weiß keiner mehr wann, wo und wer. Gaudeam bringt alles an einem Ort zusammen. Termine, Teilnehmerlisten, Erinnerungen und Last-Minute-Updates am PC oder per App und ganz ohne Nachrichtenflut. Auch die Mitgliederverwaltung wird enorm erleichtert. Mit Gaudeam könnt ihr Kontaktdaten, Ämter und Verpflichtungen automatisiert und übersichtlich verwalten, ohne manuelle Listen in zig Verteilern. So wird Verwaltungsarbeit effizient reduziert und der Fokus liegt wieder auf den echten Zusammensein an Kneipenabenden und wiederbelebten Treffen in Ortsgruppen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen wie ein Archiv und Kallgast-Unterstützung, aber das erfahrt ihr auch auf gaudeam.de. Die Gründer von Gaudeam sind selbst Core-Studenten und mit den Herausforderungen und Verbindungen seit über 8 Jahren bestens vertraut. Mit zufriedenen Nutzern aus inzwischen über 128 Bünden, von jungen Damenverbindungen bis hin zu den tradierten Cores und CVern, ist Gaudeam einzigartig. Zu Recht Marktführer und entwickelt sich ständig für uns Verbindungen weiter. Ihr wollt euer gesamtes Verbindungsleben digital unterstützt unter einem Dach, nachhaltig und auf eure Bedürfnisse angepasst? Dann schaut mal auf gaudeam.de vorbei und macht einen Termin mit Axel oder Hendrik für eine Demo. Zieht's euch rein! Aber das ist ein geiler Ansatz, dass du das Buch ansprichst, hier die Blue Ocean Strategie. Ich finde es immer spannend, wie so Businessbücher aufgebaut sind. So, eigentlich kannst du das in zwei Sätzen zusammenfassen, aber dann kommen 800 Seiten,
ja.
Ja, 800 Seiten Use Case. Und wie würdest du denn sagen, dass die Branche ein Red Ocean war und wie habt ihr daraus den Blue Ocean dann gemacht?
Ja, gar nicht erstmal. Da fangen wir jetzt nächstes Jahr mit an, dass wir wirklich Dinge anbieten, die es bisher noch gar nicht gab.
Das heißt
kommt
das?
Jetzt. Wir erweitern, also zum einen haben wir im Bereich Baustoffhandel ein paar Services, digitaler Zwilling einer Baustelle, digitale Lieferscheinlösungen und so weiter, die so noch nicht im Markt sind. Und wir gehen aber jetzt auch hin und klemmen noch zusätzliche Lösungen in eine integrierte Prozesskette. Also ganz konkret im Bereich Flachdach können wir dann Drohnenaufmaß, digitale Flachdachplanung und Angebot in einem und nicht so, wie man das heute macht, mit hunderten PDFs und zig Beteiligten. Aber wirklich die ersten Jahre war nix Blue Ocean. Und der Vorteil von dem Red Ocean ist natürlich, dass man weiß, dass es den Markt gibt. Er ist sehr klar beschrieben, es gibt Statistiken, ne? Du kannst ganz viel über den Markt erfahren. Das ist cool.
Mhm.
Aber er hat auch wahnsinnige Beharrungskräfte. Und gerade die Baubranche ist todeslangsam. Also ganz konkret, ich hatte Anfang dieser Woche klingelte auf einmal mein Handy und unser CRM wusste zum Glück, wer da anruft. Das war der Vertriebsleiter von einem Lieferanten, französischer Lieferant, dort glaube ich sogar Marktführer, den man so im Bereich Stadtmöblierung braucht. Und der sagte, Herr Gran, ich erinnere mich noch gut an unser Gespräch vor ein paar Jahren. Das vor ein paar Jahren war 2018. Ja, das ist für manche Branchen ist das schon historisch.
Ja,
erinnerte er sich noch gut dran und sagte, wir müssen jetzt mal reden, ich brauche mal einen coolen Händler und ihr Modell ist ja super cool, der uns mal deutschlandweit vertreten kann und das vernünftig macht für die großen Aufträge. Und das ist das Thema Timing, ne? Also normale Startups haben im Leben nicht den Atem und von 2018 bis 25 mal zu warten, das mal, oder 26 dann jetzt, dass mal einer sagt, jetzt müssten wir mal. Und das ist tricky, ne? Das weißt du halt auch vorher nicht, das siehst du den Markt nicht an.
Mhm.
Tim hatte ein gutes Gefühl, ne? Weil er aus dem Markt kam und gesagt hat, das ist eigentlich überfällig. Und es haben wirklich hunderte Leute gesagt, Leute, euer Modell ist genau das, auf das die Branche seit Jahrzehnten wartet, wenn ihr lange genug durchhaltet. Weil der Gegenwind vom etablierten Handel, der war schon sehr, sehr brutal. Das war kein Spaß.
Ja, kann ich mir vorstellen, wenn er die Tröge mühsam in den Jahrzehnten vorher aufgebaut worden sind, vielleicht auch auf Kosten dann der Kunden, dann jemand um die Ecke kommt und sagt, wir machen das mal anders, ein bisschen transparenter, digitaler und moderner und dann, ja, aber ist auch überall so. Ich meine, über Tesla haben die sich ja auch lustig gemacht. Mir fallen auch noch TV-Aussagen von amerikanischen Senatoren ein, wo die sich über Elon Musk lustig gemacht haben und das als Schnapsidee bezeichnet haben und er hat sie ja dann alle eines Besseren belehrt.
Das ist ja immer so, ne? Die Zukunft ist nicht aufzuhalten. Die Frage ist immer nur, wer ist derjenige, der es schafft, sie durchzukriegen? Also wir sind auch nicht die Ersten gewesen, die es versucht haben. Mit uns sind sogar noch zwei andere Startups mit derselben Problemdiagnose gestartet, die wir in den ersten Wochen, Monaten nicht kannten. Nachher kannte man sich natürlich.
Mhm.
Und da habe ich auch mal neulich zwei Wochen ganz schlecht geschlafen. Die sind beide insolvent gegangen und wir haben dann jetzt letztendlich deren Insolvenzmasse gekauft.
Mhm.
Und wenn ich deren alte Strategiefolien oder Aufsichtsrat, Beirat, was auch immer, Protokolle durchgehe, das ähnelt unseren schon brutal.
Also auch Glück gehabt.
Also das Glück ist mit dem Vorbereiteten, ne, am Ende, aber es ist auch ein Stück Glück. Es ist vielleicht dann die letzten 5% mehr Durchhaltewillen, mehr Kraft, mehr Ausdauer, was weiß ich.
Mhm.
Hier und da gab es auch unterschiedliche Entscheidungen, keine Frage, ne, wie man genau die Wege läuft. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, das ist völliger Humbug, was die gemacht haben. Die sind da völlig in die falsche Richtung gelaufen. Nee, ist es nicht, ne? Überhaupt nicht. Und das erzeugte zumindest bei mir eine ganze Menge Demut.
Mhm.
Das ist also cool, dass wir jetzt hier sitzen können und so, aber das hätte halt auch mit einem berühmten Flügelschlag eines Schmetterlings anders kommen können.
Wo war denn eure Kurskorrektur dann im Vergleich zu den Mitbewerbern?
Aber was heißt Kurskorrektur? Die einen haben erst versucht, mehr auf kleine Handwerksbetriebe zu gehen, dann auf Leute, die so im, so die Vonovias dieser Welt, die ja so große Handwerkerflotten unterhalten, aber eigentlich ein Enterprise-Account sind.
Mhm.
Da musst du halt wahnsinnig komplexe Prozessstrukturen fahren. Und die anderen sind sehr schnell gewechselt und haben versucht, so ein Ausschreibungsgeschäft inklusive Leistung zu machen. Unser Plan war immer das zu tun, was wir jetzt tun, also Objektgeschäft, also große Bauvorhaben. Aber der Weg dahin war auch nicht einfach. Ne? Das wollte uns erst ja keiner anbieten. Ne? Keine Lieferanten bekommen, weil der Handel so viel Druck gemacht hat. Mhm. Dann haben wir erstmal einen Online-Shop gemacht, so ganz klassisch. Und dann hat aber nach einer Woche der Erste bestellt. Und gedacht, oh, warum stellt er bei uns? Was da los? Also woher kennt er uns? Was da? Ne? Irgend so ein Architekt aus Berlin, hätte ich nie vergessen. Ja? Zinko, Drain, Z-Profil, Alu, irgendwas, so ein Entwässerungsprofil. Und denkst, warum, was war das jetzt? und dann kam irgendwann die erste große Objektanfrage und dann denkst du, oh cool. Und also wir haben wirklich die Situation, das ist auch absurd eigentlich. Wir hatten nie das Problem, Kunden zu bekommen. Nie.
Aber da ist ja ein richtiger Bedarf dann auch von Anfang an dabei gewesen.
Ja, wir hatten nur immer ein Problem, Lieferanten zu bekommen. Das haben wir inzwischen im Griff. Das hat aber auch eine ganze Weile gedauert, dass wir es in den Griff bekommen haben. Mhm. Wegen dem Wettbewerb im Wesentlichen. Und jetzt gilt es, das Ding groß zu machen, zu wachsen, und jetzt erweitern wir es eben auch noch um, ich sage mal, naheliegende weitere Dinge, wo man sagt, das ist total smart, wenn wir das einfach mitmachen. Mhm. Und aber das war schon auch jetzt, also wir hatten es eben im Vorgespräch kurz, also so als Gründer schläft man schon viele Nächte ziemlich schlecht.
Ja, das lastet viel auf der Seele. Aber ich glaube, das ist jetzt mal ein guter Punkt, dass ich dich erstmal richtig vorstelle.
Yes.
Und zwar, vor mir sitzt Alexander Grahn, alter Herr der KDSTV Franconia Aachen, geprägt im katholischen Kooperationsmilieu, aktiv sozialisiert zwischen Kommand, Verantwortung und Erwartungsdruck. Und heute bist du ja Gründer von Bobby Baustoffhandel. 4.0, ist das noch dran oder?
Ja, also die Firma ist Bobby Deutschland GmbH, das bleibt auch bestehen. Das Baustoffhandel 4.0, das haben wir schon einen Moment fallen lassen, und Marketing schwitzt gerade über den neuen Claim und Co.
Ja, und du bist ja auch mit der Erfahrung, ein Unternehmen durch eine existenzielle Krise geführt zu haben, gewachsen. Deswegen denke ich, wird diese Sendung ziemlich relevant sein für Leute, die überlegen, sich ein Startup zu gründen, selbstständig zu machen. Wir werden noch gleich ein bisschen so über Denk-, Loyalitäts- und Entscheidungslogiken sprechen, aus dem Verbindungsleben heraus. Und dann gehen wir mal ein bisschen wieder zurück rein. Wie war das denn am Anfang für dich, als du ein Startup gegründet hast? Dass du jetzt plötzlich nicht mehr Angestellter warst, du warst dein eigener Chef. Wie hast du dich gefühlt? Was ist dir durch den Kopf gegangen?
Ja, wie habe ich mich gefühlt? Also wir sind an der Stelle ja in der Tat etwas anders als sehr viele Startups. Ganz viele Leute gründen direkt nach der Uni.
Mhm. Aber die haben noch kaum Berufserfahrung.
Genau, die haben dann keine Berufserfahrung. Die wissen also gar nicht, wie sieht eine Firma aus, wie funktioniert eine Firma und so weiter. Mhm. Das war bei uns natürlich anders. Sowohl Tim als auch ich hatten schon etliche Jahre auf dem Buckel.
Wie viele Jahre Berufserfahrung hattest du denn?
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ich habe mit 16 Mal als jüngster Mitarbeiter bei der Fraunhofer Gesellschaft angefangen. Habe während dem Studium halbtags gearbeitet. Das sind 15 Jahre oder so. Also schon eine Menge für einen Startup-Gründer. Und das hatte insofern den Vorteil, dass man schon bei ganz vielen Dingen wusste, wie man es machen will. Und bei ganz vielen Dingen ist aber vielleicht nicht ganz so der wilde Schritt, weil ich habe vorher schon große Teams, große Projekte geführt. Da ist natürlich vieles eher ähnlich. Am Ende, ne, wenn du, weiß ich nicht, in der Verbindung mal ein großes rundes Stiftungsfest organisiert hast, dann ähnelt das auch dem Aufbauen einer, Messe in der Firma oder
Hattet
so.
Ihr nicht mal ein Kamel bei euch, ADH?
Ja, wir hatten auch schon mal ein Kamel, ja. Ich bin aber unschuldig. aber ich mache bei uns im Bund immer mal wieder die großen runden Stiftungsfeste, die dann extern sind. Unser Haus hat so bei 120 Sitzplätzen ist Schluss und danach müssen wir raus. Und ne, da lernt man ja auch sowas. Ich bin seit 2006 Geschäftsführer von einem Schwimmverein. Auch das hat gewisse Selbstständigkeitszyklen, weil man zumindest den ganzen Amtswahnsinn, den einen als Gründer, von dem man nicht verschont bleibt, schon ein Stück weit kennt. Aber trotzdem ist es natürlich nochmal ein anderer Schritt. Ne? Mhm. Es gibt auf einmal keine magische Geldquelle Gehalt mehr. Und es gibt keine Sicherheit mehr, es gibt kein, klappt das überhaupt, ne, und so, das ist schon nicht ganz einfach.
Brauchst du das?
Also das braucht man immer, ja.
Ich meine für das Selbstverständnis, für dein Gefühl, brauchst du das?
Also, ja, ist scheiße, wenn man es nicht hat.
Ja,
also
klar.
Das ist der Preis, den du zahlst, wenn du gründest. Und wenn ich jetzt nicht mit einer Ärztin verheiratet wäre, hätte ich es mir auch dreimal überlegt.
Mhm.
Weil die hat ein sehr, sehr sicheres Einkommen und das hat uns auch zwischendurch durchaus mal tragen müssen.
Mhm.
Wenn man jetzt ganz jung ist und niemanden und nichts versorgen muss, dann sieht das anders aus. Dann kannst du da mehr Risiko fahren, dann verlierst du auch nicht so viel, du fällst nicht so tief und vielleicht tut's auch, es gibt so Stipendien, so 1000 Euro im Monat oder so für junge Gründer. Wenn du Haus, Wohnung, Kinder hast, dann funktioniert diese Mechanik halt nicht mehr. Und leider ist die Finanzierungslandschaft in Deutschland nicht auf Gründer, die irgendwie ein halbwegs realistisches Gehalt beziehen wollen, vorbereitet.
Ja, es ist so ein bisschen so, dieser Y-Combinator fehlt hier so in Deutschland, ne?
Ja, oder überhaupt das Verständnis, also das hatten wir im Gesellschafterkreis fast nie, das Verständnis, dass es Leute gibt, die auch noch ein Privatleben haben. Und wie du es eben auch sagtest, der Hauskredit kostet vielleicht einfach Geld und der Bank ist scheißegal, ob du ein Startup gründest oder nicht. Und das ist in Amerika ganz anders, da hat man das verstanden, dass man vielleicht einem Gründer besser den Rücken frei halten sollte. Das ist in Deutschland leider nicht so. Also ja, das ist, also inzwischen, wo wir, ich sage mal, sicherer finanziert sind, schlafe ich schon viel besser und das ist schon verdammt hilfreich. Geht der Mannschaft ehrlicherweise nicht ganz anders, ne?
Ja, ihr habt ja eine riesen Investitionssumme Anfang des Jahres bekommen. Ja. Stand hier im Internet, also dann darf ich den mal, denk ich, wahrscheinlich aussprechen. Das waren jetzt 12,5 Millionen am Anfang des Jahres.
Die haben wir announced, ja.
Boah, krass. Ja. Was ist das für ein Gefühl, also die Summe dann auf dem Konto zu sehen?
Ja, die kommt ja nicht in einem Schwung. Bringt ja auch nichts. Kannst du ja eh nicht, also gibt's ja nicht aus. Ich meine, wir haben halt im Wesentlichen als Kostengehälter, das heißt, die kommt so scheibchenweise, aber es gibt halt ein Commitment. Ja, das ist cool, aber der geht da auch ehrlicherweise keiner ab. Also, weil wenn du erfolgreich so ein Startup gründest, dann machst du das nicht für die Investitionssumme, sondern weil du irgendein Problem lösen willst, weil du irgendwann den Markt verändern willst. Und das eigentlich Coole ist, dass du jetzt vielleicht nicht mehr jeden Euro fünfmal umdrehen musst, sondern einfach öfter, schneller mehr Gas geben kannst und einfach mal PS auf die Straße legen kannst. Das ist schon eine sehr, sehr coole Sache.
Das interessiert mich jetzt mal, der Punkt. Und zwar, ich habe im August mir ein Hörbuch angehört von den Leuten, die Fritz Kohler gegründet haben. Und die haben nämlich gesagt in dem Hörbuch, also der Autor, dass gerade die Situation war, dass sie am Anfang der Gründung wenig Geld zur Verfügung hatten und sehr sorgfältig Entscheidungen getroffen haben. Und sie sagen halt selber von sich, hätten sie direkt einen riesen Investor gehabt, der das Geld auf den Tisch gehauen hätte, die hätten sehr leichtsinnig sehr große Summen ausgegeben.
Das ist so. Das sieht man auch manchmal. Ich kenne durchaus auch Startups, die haben Marketingbudgets rausgeballert, völlig unklar an der Zielgruppe vorbei für ein Vermögen und so. Also eine Ausgabendisziplin ist schon wichtig. Auf der anderen Seite, was wir versuchen, ist bewusst zu entscheiden, wo wir Geld gegen Geschwindigkeit tauschen.
Mhm.
Und sagen, okay, das ist jetzt nicht kosteneffizient, aber vielleicht spart es uns ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und das natürlich, also das muss natürlich eng mit den Leuten, von denen das Geld kommt, abgesprochen sein, wie das immer so ist.
Mhm.
Ja, aber darum ist auch unsere Summe so hoch, nicht? Wir wollten eigentlich in Anführungszeichen nur 3 Millionen haben, aber dann hat der Investor gesagt, ja, geht das denn nicht schneller, was wir machen? Dann haben wir gesagt, ja klar geht das schneller, aber das ist dann halt auch überproportional teurer. Und dann gesagt, das ist ja nicht so schlimm, aber dafür sind wir schneller. Und darum haben wir ein paar Dinge getan, die wirklich teuer sind, aber die uns beschleunigen. Aber man muss es halt bewusst tun. Ne? Man darf jetzt nicht im, weiß ich nicht, Pseudo-Design-Office sitzen, im Bällebad rumspielen und Key Royale saufen, sondern du kannst halt immer noch beim Netto die Kiste Bier kaufen und in deinem bescheidenen kleinen Büro sitzen. Ja?
Also kein New Work Wonderland.
Ja, für den Arsch. Also ich raste immer aus, wenn ich die Enterprise-Jungs sehe, die glauben, Startups haben Bällebäder und spielen den ganzen Tag Kicker und so weiter.
Im Hoodie.
Ja, genau, im Hoodie und so. Die haben halt alle noch nie gearbeitet, ja. Also nee, also das kann man machen nachher hinten raus, wenn du Geld druckst, dann kannst du auch ein Bällebad kaufen. Aber am Anfang überlegst du dir, ob du einen Kulli kaufst oder ein Werbegeschenk nimmst. Ne? Wahrscheinlich nimmst du ein Werbegeschenk. Und das glaube ich auch gesund.
Du machst einfach Kulis als Werbegeschenk und nimmst einen für dich und den Rest verschenkst du.
Nee, die sind zu teuer. Du nimmst die Werbegeschenke von den anderen zum selber schreiben und verschenkst deine. So ist das. ja? Du hast auch so einen da, sehe ich gerade, ne? Der ist bestimmt einer, der so per Post kam, weil ein Unternehmen angemeldet hast, oder?
Nee,
den kriege ich dann immer.
Das ist hier einer vom alten Arbeitgeber.
Na, immerhin, egal. Ich kriege davon immer einen. Immer wenn ich eine neue GmbH anmelde, kommt ein so ein Ding per Post. Aber nee, das ist schon so, ne? Und ich behaupte, wir haben nach wie vor eine möglichst starke Ausgabendisziplin. Ja. Es ist auch klar, dass wenn du wie wir sind 70% Personal gewachsen dieses Jahr.
Krass.
Das kostet auch Scheißgeld. Also Geld für Scheiße. Ja, weil irgendwer irgendwas macht, was völlig bescheuert war. Aber du hast halt deine Hände nicht mehr überall, du hast nicht überall erfahrene, eingearbeitete Kräfte, sondern du hast im Wesentlichen jeden zweiten Mitarbeiter neu und die machen halt irgendwas.
Habt ihr denn so auch SOPs, wo du dich mal hingesetzt hast mit Video und Erklärung, was die einzelnen Prozesse sind?
Wir haben einen extra Mitarbeiter, der sich um das Thema Wissensmanagement kümmert, der angefangen hat. Wir sind natürlich bei weitem nicht fertig, aber zum Onboarding sagt, so und so geht das, so und so ist das. Das sind unsere Werte, Kultur und so weiter. Da sind wir dran. Mhm. Ich will nicht behaupten, dass das perfekt ist. Das ist, glaube ich, schon besser, als viele, viele andere das machen. Mhm. Aber trotzdem hast du halt das Problem, wenn jeder zweite Mitarbeiter noch kein Jahr da ist, dann ist ganz viel Wissen nicht da. Dann ist aber auch, dann ist ganz viel Kultur nicht da. Ja, ich meine, du kennst das aus der Verbindung. Wenn du neue Leute hast, woher sollen die wissen, wie ein Stiftungsfest abläuft?
Ja, das
ja, wissen die nicht, wie man sich da verhält, was man tut. Das wissen die nicht, das müssen die lernen. Das dauert aber einen Moment, das kannst du, und das musst du manchmal auch einfach tun, um es zu lernen. Und so ist das im Unternehmen ja auch. Die Unternehmenskultur, die DNA, die kannst du nicht einfach so aufschreiben, das funktioniert nicht. Und das dauert einfach einen Moment. Und wenn das sehr viele sind, dann wird das manchmal ein bisschen ruppig und dann geht auch mal was schief.
Jetzt mit deinen, wie viel ist das, ja, fast 8 Jahre Erfahrung, die du da hast.
Ja.
Warum scheitern 9 von 10 Startups?
Ach, da gibt es 1 Million Gründe.
Was ist der dümmste Fehler?
Der dümmste Fehler ist, die Leute sind zu doof. Okay, das passiert. Nicht? Kannst aber keinen Vorwurf machen. Immer das versucht, hat immerhin mehr Eier als die anderen. Die machen irgendwas, wo dir jemand mit Erfahrung hätte gesagt, das tut es nicht. Das ist aber nicht die Masse, glaube ich. Es sind durchaus viele Faktoren, die man nur eingeschränkt im Griff hat. Also Timing haben wir eben schon angesprochen, ist so ein Ding, das kannst du auch nicht wirklich durch Research rausfinden. Das musst du im Zweifel ausprobieren. Dann scheitern natürlich Leute, weil sie sich Dinge vornehmen, die zu schwierig oder zu teuer sind. Dann scheitern viele, weil sie einfach nicht lange genug durchhalten. Also die haben die richtige Idee, vielleicht würde auch das Timing gehen, aber es ist einfach alles teurer und dauert länger. Dann.
Aber eine Zwischenfrage, so ganz grob, welcher Zeitraum ist eigentlich normal? Also wo du sagst so, das musst du mindestens machen, damit es wirklich erfolgreich wird. Wenn du jetzt nicht gerade das nächste Google gründest, was durch die Decke geht, weil sofort alle Investoren einspringen. Das 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre.
Das hängt so ein bisschen davon ab, was du tust. Ne? Mhm. Wenn du eine sehr leichtgewichtige, kleine, SaaS-artige Sache hast, die super schnelle Adoption-Cycle hat, keine Ahnung, wir haben in Aachen ein Startup, Annie zum Beispiel, die machen so Buchungssoftware, sind da in Corona gut gewachsen oder gestartet. Ja, die haben sehr schnelle Adoption, die haben eine reine saastige Sache. Da kannst du sehr schnell rausfinden, will der Markt das und dann auch wachsen. Mhm. Wenn du, keine Ahnung, ich halte da nichts von, aber wenn du Flugtaxis bauen willst, ja, da brauchst du halt 20 Jahre Atem, sonst wird das sowieso nichts.
Gut, ich will mal kurz telefonieren. Nein.
da gibt es einfach, bei uns ist es auch, das haben ganz viele Investoren nicht gerafft. Bauwirtschaft, da ist ein Zyklus, also ein Taktzyklus irgendwie 1-2 Jahre easy. Weil halt, ja, wie jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, zwischen ich will bauen und ich bin fertig, vergeht einfach verdammt viel Zeit. Mhm. Das ist ein Takt, den brauche ich, um irgendeine Veränderung zu machen, brauche ich immer eine neue Baustelle, das dauert halt irgendwie 1-2 Jahre. Das ist halt leider so. Oder ich muss ganz viele haben, das schaffe ich aber am Anfang nicht. Das heißt, ne, alles im Bau dauert immer erstmal viel länger als in einer reinen IT-Lösung oder so beispielsweise. Also das ist marktspezifisch, aber Grundregel ist, dauert auf jeden Fall immer alles länger, als du denkst. Mhm. Das ist so. So, woran scheitern die Leute noch? Ganz vieles Team. Also du kannst natürlich alleine gründen. Das geht relativ regelmäßig schief. Aus allen anderen Gründen. Ist halt ein Kompetenzproblem. Meistens bist du alleine nicht, kannst du nicht genug Dinge so gut, dass das funktioniert. Das heißt, die allermeisten Leute gründen sinnvollerweise im Team. Und da ist natürlich ultra wichtig, dass die Chemie stimmt. Das ist am Ende ähnlich wie eine Hochzeit. Also ich sitze so oft, gestern noch hatten wir eine Videokonferenz mit unter anderem meinem Mitgründer und noch wem und ja, dann stellt der Dritte stellt eine Frage und ich beantworte sie und Tim guckt und sagt, war so klar, dass du das jetzt sagst. Ja, also man weiß, was der andere sagt, bevor er es sagt. Mhm. Und man muss sich wahnsinnig gut verstehen können. Das heißt nicht, dass man immer sich einig sein muss oder so, aber man braucht in den Werten, in der Grundeinstellung einfach ein absolutes Match, weil sonst streitet man sich irgendwann, dann geht das schief und so weiter und Gründe für Streit gibt es Hunderttausende. Mhm. Und das trifft auf die Mitgründer auf jeden Fall zu, vielleicht aber auch auf die ersten Mitarbeiter. Wir ziehen gerade um, eine wunderschöne Anekdote, wir ziehen gerade um und ich stand diese Woche bei uns im Entwicklerbüro und dann kam Anke, eine meiner ersten Mitarbeiterinnen, und wir fingen an zu diskutieren, wo wir welche Tische hin tun. Und daraufhin sagt mein Softwareentwicklungsabteilungsleiter, sagt, ich ziehe mir Kopfhörer an, wenn Mama und Papa sich streiten. So, Anke kenne ich seit Schulzeiten, ne? Aber also genau so ist es, ja, weil du hängst sehr viel aufeinander, du musst wahnsinnig viele Entscheidungen zusammentreffen und also Team, gerade Early Team ist wild.
Seit Schulzeiten. Es ist so crazy, das ist so, weißt du, als Kinder sitzt du da auf der Schulbank und du musst ja einfach immer, du hast ja da damals, also zu dem Alter überhaupt nicht im Hinterkopf, dein Netz zu eilen, das könnte mal dein Chef werden.
Nein. True story, aber ja, und wir haben gerade am Anfang, und ich glaube, das war nicht blöd, haben wir sehr viel aus dem persönlichen Netzwerk heraus geheiert.
Aha.
Und das waren bestimmt nicht immer die fachlich fittesten Leute. Von manchen mussten wir uns auch wieder trennen. Aber du hast immerhin keine allzu großen Risiken, was so die zwischenmenschlichen Themen angeht.
Aha.
Und das ist echt wichtig, weil das zerreißt dich am Anfang, das kannst du dir nicht leisten.
Du hast ja auch, glaube ich, viele Korpus auch geheiert, ne?
Wir haben viele Korpus geheiert. Ich bin sonst auch ein Netzwerkmensch, ne? Der Steuerberater, die ist auch gleichzeitig Steuerberaterin vom Schwimmverein bzw. Kassiererin, was weiß ich. Ja, unser Anwalt ist ein Bundesbruder von Tim. Der andere Anwalt, den wir haben, ist bei mir in der Karnevalsgesellschaft und so weiter und so weiter. Und das hilft. Das macht die Dinge kürzer, das macht die Dinge schneller. Das gibt aber auch ein anderes Basisvertrauen. Und das ist, gerade am Anfang hast du so viel Scheiß um die Ohren, dass alles, um das du dich nicht kümmern musst, wirklich Gold wert ist. Und dazu gehört auch die einfache Frage, kann ich mich auf den jetzt verlassen oder nicht? Und wenn du mit jemandem schon mal irgendwas im Ehrenamt, im Hobby, in der Verbindung, wo auch immer zusammen gemacht hast, dann kannst du die Frage auf jeden Fall beantworten.
Ja, klar.
Und was du nicht brauchen kannst, ist irgendeinen, auf den du dich nicht verlassen kannst. Weil, also, das ist das Schlimmste. Ne? Dass die Leute gut oder schlecht sind, ist nicht so wichtig. Hauptsache, du kannst dich drauf verlassen.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Ja, ich glaube gerade, das ist ja auch das, was Michael E. Gerber ja sagt hier in seinem E-Myth-Büchern, die er ja geschrieben hat. Gerade als Unternehmer machen viele den Fehler falsch, dass sie nicht in die Unternehmensleitung reingehen, sondern praktisch der Techniker bleiben, der sie am Anfang waren. Der Beispiel ist, du bist super gut im Kuchenbacken. Alle sagen dir, mach mal einen Laden auf und verkauf deine Kuchen. Nach einem Jahr bist du als Person total ausgebrannt und fertig, weil du nicht gelernt hast, ey, ich muss eigentlich Leute einstellen, die diese Kuchen backen. Jemand, der die managt, und ich muss gucken, dass ich als Unternehmer halt die Strategie umsetze und halt neue Kunden ranziehe.
Ja und nein, weiß ich nicht. Also das stimmt irgendwo, ne? Du musst loslassen, du musst Leute einstellen und so weiter. Du musst aber gerade am Anfang auch erstmal viel selber machen. Insbesondere, weil du nicht die Budgets haben wirst, um sehr gute Leute einzustellen, die vollständig selbstständig dir Dinge abnehmen. Mhm. Das kannst du ja am Anfang nicht leisten. Du kannst kein Senior Hire am Anfang machen. Also hirest du am Anfang einen Hiwi aus dem eigenen Bund.
Mhm.
Vielleicht noch einen vom Nachbarbund. So. Ja,
und hat das funktioniert?
Das hat super funktioniert. Aber diese Leute, also denen kannst du vertrauen, die können auch schon was. Die können aber vielleicht noch nicht selbstständig ein ganzes Thema wegschaffen. Dafür sind sie selber noch zu jung, noch zu unerfahren. Das ist auch nicht schlimm. Und diesen Übergang dann zu machen, und der dauert lange, ne? Was machst du selber, wo gehst du selber ran und wo eben nicht? Und wir haben das gerade ein bisschen überpaced. Wir haben jetzt gerade entschieden, dass wir es wieder ein Stück zurückdrehen. Mhm. Ja, dass Tim wieder mehr an manche Kunden rangeht und ich wieder mehr in manche Software-Themen reingehe.
Was hast du eigentlich studiert?
Ich habe Informatik studiert und dann noch ein MBA gemacht.
Ich hätte erst gedacht, dass das was Ingenieurswesenartiges ist, wegen Aachen zuerst und halt Baugewerbe
halt. Ich war halt 8 Jahre am Fraunhofer IPT und habe Zerspanungssimulation und Optimierungssoftware gemacht und parallel Informatik studiert und hatte auch das Angebot, dann da noch einen Oberingenieur und eine Promotion zu machen. Und habe gesagt, 8 Jahre Fraunhofer reicht, müssen wir was anderes sehen. Nee, genau, darum habe ich stattdessen dann einen internationalen MBA gemacht, um mal was anderes zu sehen.
Und bringt der was im Alltag?
Ich würde sagen schon.
Das sagen ja viele immer so, dass der MBA gar nichts bringt, der ist veraltet. Aber ich meine, machen ja gerade viele und vor allem in Firmen ist er ja nach wie vor sehr stark gefragt.
Also manchmal ist es ja die kleine einfache Sache, die dir einer mal gesagt hat, die einen Unterschied für deine Entscheidung macht. MBAs gibt es natürlich solche und solche, da gibt es gute und schlechte, keine Ahnung. Mir hat der viel gebracht auf Netzwerkebene, auf zwischenmenschlicher Ebene, aber durchaus auch etliche Punkte auf fachlicher Ebene. Insbesondere, wenn du sagst, ich muss jetzt ein Unternehmen leiten, du wirst halt sämtliche, die volle Breitseite der potenziellen Probleme ja abkriegen. Also, es ist schön, dass du Informatik studiert hast, dein Finanzamt hat trotzdem steuerrechtliche Fragen. Du musst trotzdem Unternehmensstrategie machen, ob du das jetzt willst oder nicht. Und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein relativ breites Ding, was du bespielen musst. Und ich persönlich bin immer ein Freund von einer guten Ausbildung. Ich weiß, viele glauben immer, man kann mit 3 Online-Kursen alles, aber vielleicht muss man manchmal auch mal schwierige Dinge lernen.
Oder mal praktisch anpacken.
Und dann vielleicht auch nochmal mal praktisch umsetzen, genau. Also das hat geholfen, das war cool. Und ich zitiere da manch einen Professor heute noch.
Wenn wir da jetzt so ein bisschen so diese Erfahrungswerte ansprechen, ich will jetzt mal nicht die abgelutschte Frage stellen, so nach dem Motto, was hat die Verbindung dir denn beigebracht, dass du das machen konntest? Was waren denn Punkte, wo dich die Verbindung überhaupt nicht vorbereitet hat?
Überhaupt nicht vorbereitet?
Wo es eher hinderlich war, dass man, sag ich jetzt nicht, den Corpo-Habitus hatte oder...
Also, ja, die Verbindung bereitet dich darauf vor, wie du mit Anzug und Smoking durch die Welt läufst. Wenn du jetzt nicht irgendwo anders gelernt hast, wie du das auch anders machst, was manch einer aus besserem Haus vielleicht erlebt, dann wirst du feststellen, dass du bei manchen Leuten und in manchen Branchen damit gar nicht gut ankommst. Das Problem hatte ich persönlich jetzt nicht.
Also wenn du Segelschuhen, Steppjacke, gegelten Seitenscheitel auf die Baustelle gehst, dann holst du dir nicht automatisch den Respekt wahrscheinlich ein.
Zum Beispiel, genau. Ja. Oder wenn du damit versuchst, Softwareentwickler zu hiren. Ist, weiß ich nicht, meistens auch kein Fit.
So ein Winklevoss-Moment dann, ne?
Ja, so, das ist weird dann auch, ne? Die korporierten Welt ist auch eine reine Akademikerwelt. Ne? Du musst dann ja möglicherweise im echten Leben auch feststellen, dass es nicht nur Akademiker gibt. Jetzt gibt es auch bei den Corpus genug Dummbatzen, die gar nichts verstanden haben, aber grundsätzlich haben die zumindest alle mal Abitur. Das hast du im normalen Job auch nicht immer. Mein allererster Job war an der Autobahnraststätte Teller waschen. Darum kenne ich auch das ganz andere Ende vom Spektrum ganz gut. Aber da bereitet dich die Verbindung definitiv nicht drauf vor. Und
das ist ja ein richtiges Rags-to-Riches-Narrativ bei dir in deinem Unternehmer-Mythos, den du später dann aufbauen
genau,
kannst.
Genau, in dem Buch, was irgendwann zu schreiben ist. Ja, genau. Die Verbindungswelt ist halt nur ein sehr kleiner Ausschnitt der ganzen Welt. Und das vergisst sie manchmal gerne.
Ja.
Sie bringt dir aber auch ehrlicherweise viel bei, was du irgendwo brauchen kannst. Ich habe es genau andersrum, dieses Softwareentwicklerbeispiel. Ich habe durchaus Leute, die brauchen beim Thema, also wir reden über studierte Leute, wir reden über gut ausgebildete Leute, die brauchen beim Thema Dresscode Hilfe. Ja, das hat denen halt keiner beigebracht.
Mhm.
Und das mag aber in manchen gesellschaftlichen Veranstaltungen, wird das auf einmal relevant.
Ja.
Und das musst du halt irgendwo mal lernen.
Ich denke, also zum Beispiel, als ich Rich Dad, Poor Dad gelesen habe von Robert Kiyosaki, für mich war auch so ein augenöffnender Moment, die Annahme, nur weil jemand einen Doktortitel hat, Akademiker dementsprechend ist, sagen wir mal, eine hohe Stellung hat, heißt das nicht, dass der auch finanziell wirtschaftlich intelligent ist.
Nein.
Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir auch umdenken müssen. Auch gerade als Korpus, dass nur weil wir halt uns, ne, in einem gewissen Habitus dort pflegen, wenn die Korpowelt bereitet uns Korpus auf andere Korpus vor, ne? Mehr oder weniger. Dass man halt auch lernt anzupacken und sich nicht, so ultraschnöselig und arbeitsscheu gibt nach dem Motto, ich muss jetzt eher den Aperol Spritz trinken, als dass ich irgendwie arbeiten gehen muss. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der hilfreich ist.
Ja, also ich hatte mal ich breche extrem selten Bewerbungsgespräche ab, weil ich das unhöflich finde und eigentlich jeder da die Chance haben sollte. Aber es gibt so ein, zwei Möglichkeiten, wie man das schafft. Ich habe eine Bewerberin für eine Buchhaltungsstelle und dann ging es so darum, was ist so im Jobprofil drin? Und dann haben wir gesagt, insbesondere beim Bereich Auslandsrechnungen würde auch die Buchhaltung die Rechnungen schreiben. Für die Leute, die Steuerrecht nicht vertieft haben, grenzüberschreitende Warenlieferungen in der EU ist ein Kapitel für sich, da kannst du ganze Abteilungen mit beschäftigen, mit der Frage, wie du das richtig machst. Das ist wirklich nicht einfach. Und dann sagt sie einfach, nee, das wäre unter ihrem Niveau, sowas macht sie nicht.
Kam bestimmt gut an, oder?
Da habe ich gesagt, pass auf, wie gesagt, ich komme vom Kloputzen. Und bei mir im Unternehmen gibt es niemanden, der irgendwas nicht macht. Also weil er meint, dass er das nicht machen muss, weil er unter seinem Niveau ist. Das Gespräch war vorbei. Ich habe gesagt, danke, das reicht. Nicht wegen dem konkreten Fall, sondern einfach, weil diese Grundeinstellung, es geht gar nicht. Mhm. Ja, das ist, wir hatten mal einen Mitarbeiter, mit dem mussten wir diskutieren, warum er denn jetzt, wenn er die letzte Rolle Klopapier weggenommen hat, warum er die jetzt nachlegen muss. Könnte doch irgendwer anders machen. Du kannst mich am Arsch lecken.
Ja, das ist ja so.
Du kackst, also legst du auch das Kackpapier nach. Verdammte Axt.
Ja, du bist ja kein besserer
Mensch, ne? Und wir sind jetzt noch nicht, also klar, irgendwann hast du eine Organisationsgröße, das für alles irgendeinen Zuständigen gibt. Okay, fair enough, ne? Dann machst du das nicht mehr. Aber haben wir halt nicht, ne? Das ist ein kleines Unternehmen, ja? Also machst du zu Hause auch, dann wirst du das jetzt hier wohl auch schaffen. Das sind so Dinge, da kannst du mich wahnsinnig mitmachen, aber merkt man vielleicht. Ist schon wichtig, dass man da das nicht vergisst und auch, das geht auch den Architekten gerade so, wenn wir über das Thema Bau sprechen, wenn du auf so einer Baustelle ernst genommen werden willst, dann ist schon gut, wenn die Leute mitkriegen, dass du auch schon mal ein Werkzeug in der Hand hattest und nicht komplett nur am Rechner und am PowerPoint sitzt. Sonst nehme ich mich einfach nicht ernst. Das hilft schon sehr. Und wir haben selber groß umgebaut und am Ende hatte meine Frau, die, wie gesagt, die ist Urologin, am großen 120-Tonnen-Baukran den 6-Tonnen-Bagger hängen und krante den durch den Garten. Mhm. Wenn die anderen Gewerke das einmal gesehen haben, reden die anders mit dir.
Definitiv. Ja, es war so, ich komme ja aus einer Stahlhändlerfamilie und wir hatten, also der Laden ist mittlerweile liquidiert, mein Vater macht das als kommissionsbasierten Handel. Wir hatten halt Kräne und alles Mögliche. Und ich bin immer gerne dann die Kräne gefahren und habe dann auch mit angepackt und auch bei kältesten Temperaturen mit in diesen Wagen, also in diesem Führerhäuschen gesessen und die Dinge halt transportiert. Und ich finde solche Arbeiten finde ich gut. Also dieses Anpacken. Also ich meine, klar, wenn du vom Ausbildungsstand her so einen Job jeden Tag machen musst, empfindest du das anders als jemand, natürlich, der halt irgendwie auch Freude daran empfindet, dass er mal was anderes macht.
Ja, Baggerfahren ist geil.
Nee, Kranfahren war
das. Ja, Kranfahren ist auch geiler. Baggerfahren ist noch geiler. Ja, Baggerfahren ist geil. Jeder Mann will Bagger fahren. Spätestens mit Eigenheim willst du eigentlich einen Bagger haben, deine Frau stoppt dich oder dein Garten ist zu klein.
Naja, aber ich habe mich dann auch mal so in dem Moment gefühlt, so ein bisschen wie, es könnte jetzt noch Country-Musik laufen und wie so ein Cowboy einfach das Hier und Jetzt vergessen und seinen Job machen.
Ja, ich habe beim eigenen, wir mussten ganz viel Felsarbeiten machen und irgendwann bin ich in den Bagger gestiegen und der eigentliche Baggerfahrer von dem Bauunternehmen, der hatte WDR 4 auf voller Lautstärke und da lief aber gerade irgendein richtig guter Oldie und habe ich gedacht, scheiße, ich bin alt, aber ist schon ein bisschen geil gerade. Ja. Ja. Der Unterschied ist halt, dass man das nicht jeden Tag macht und dass man vielleicht auch die, ich sag mal, mental signifikant schwierigeren Themen halt eben auch macht, die dann viele andere eben nicht mehr machen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Aber es hilft immer sehr, wenn man weiß, was hinten raus an physischer Arbeit anfällt für irgendeine Entscheidung, die man gerade trifft.
Ist auch wichtig, glaube ich, dass wenn man halt Kinder hat, dass man denen halt auch, dass sie halt früher halt auch so einen Nebenjob halt annehmen, im Supermarkt Regale einräumen, auch ein bisschen so Demut halt zu lernen und halt auch zu erkennen, dass das Geld, was man sonst immer geschenkt bekommt, dass das an einer Stelle hart verdient werden muss und man ganz andere Beziehungen dazu entwickelt, als wenn man es halt die ganze Zeit hinten rein bekommt.
Ja, also ich meine, das erlebt ja jeder Corpo, wenn er versucht, Bundesbruder dazu zu bekommen, jetzt hier die Etage aufzuräumen oder so. Da gibt es halt manche Leute, die sind von zu Hause nicht gewohnt, dass das eine Tätigkeit ist, die sie machen. Das werden sie halt irgendwann im Leben lernen müssen, weil man erstmal noch nicht auf dem Einkommen ist, dass man dafür jemanden hat.
Ja.
Das ändert sich dann vielleicht hinten raus nochmal, aber ist schon, aber auch dann, ich behaupte, du kannst Leute nur gut führen, wenn du die Arbeit kennst.
Wie war es denn so mit dem Führungsverständnis für dich? Du bist ja dann zu einer Führungs-, also du hast ja jetzt in anderen vorherigen Angestelltenverhältnissen, hast du ja schon Teams geführt. Wie war das für dich, diese Reise, dass man Mitarbeiterverantwortung übernimmt?
Ja, ich hatte lustigerweise im Auto nach hier noch ein Gespräch genau zu dem Thema. Ich glaube, die größte Challenge, die viele Leute übersehen, ist, dass das wirklich ein Thema ist, mit dem man sich wirklich mental beschäftigen muss. Also das ist nicht so ein Haken auf dem Lebenslauf, oh cool, du hast jetzt Mitarbeiter und jetzt bist du ein cooler Chef, sondern das ist schon Arbeit. Also da gehört auch ein bisschen Know-how dazu, da gehört ein bisschen Handwerkszeug dazu, aber da gehört vor allem dazu, dass man sich Gedanken macht, wie führe ich, wen führe ich wie und wie kriege ich dann auch, gerade wenn das Unternehmen wachsen soll, die Leute, die ich führe, die selber noch keine Führungskräfte sind, dazu mal welche zu werden. Das erfordert Zeit und zunehmend viel Zeit. Und ich sag's immer jedem, der Führungskraft werden will, sage ich immer, Vorsicht, das ist auch ätzend. Das sind nämlich Menschen und Menschen haben die komischsten Themen. Und wenn du Führungskraft bist, dann melden die sich damit. Gehaltsfändung, Nöte, Anregungen, Anträge, absurde Forderungen, keine Ahnung.
Scheidung,
Namenswechsel, was weiß ich, Drogenprobleme, alles schon gehabt. Ist nicht so cool. Nee. Muss sich aber mit beschäftigen, ne? Das sind halt Menschen. Haben auch coole Themen, ne? Die sagen, hey, ich will eine Fortbildung machen oder keine Ahnung, hast du was dagegen, wenn ich parallel ein Abendstudium mache? Denkst du, wow. Gibt's auch. Aber auf einmal hast du ganz viele Themen, mit denen du vorher, weil du vorher hast du Software gebaut, ne? Hast du ja nicht mitgerechnet. Auf einmal hast du die alle. Und das muss man ein Stück weit wollen, weil wollen kommt vor können. Und dann muss man sich aber auch darauf vorbereiten, dass man es erstmal nicht kann und sich daran robben. Und Hilfe holen bei Leuten, die das schon können. Wenn man fachlich Fehler macht, dann kosten die meistens nur Geld. Das ist doof, aber nicht so schlimm, ne? Geld kann man sich leihen, besorgen, was weiß ich, verdienen. Wenn man in der Führung Fehler macht, dann verliert man schon mal einen ganzen Menschen. Das ist doof. Das ist nämlich viel, 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 viel teurer. Und darum ist es viel weniger fehlertolerant und darum muss man da viel mehr aufpassen, was man tut.
Aber sollten wir da nicht die Aktiven auch weiterhin, also dahingehend halt auch ausbilden? Also dass sie zum Beispiel jetzt nicht nur rein im aktiven Betrieb das machen, sondern halt, weiß ich nicht, Schulungen oder weiß ich nicht, Leute aufs Haus holen, die Vorträge darüber halten, dass man lernt so, ey, nur weil ich jetzt die Position bekomme, Teamlead oder Head of oder was auch immer, dass ich nicht automatisch mit Fingerschnipsen plötzlich ein ganz toller Chef bin, der Naturtalent ist, sondern dass man halt das Führen lernen muss, dass es da viele Faktoren gibt, die zu beachten sind, weil eine schlechte Führungskraft kostet das Unternehmen viel mehr als einen schlechten Mitarbeiter.
Das ist so.
Ja.
Also das ist, wir sind da auch, also ne, wir haben ja dieses Thema Wissensmanagement, der Block Führung fehlt uns noch. Ich hatte nach externen Anbietern gesucht, habe nichts Gutes gefunden bisher. Wir haben eine Fortbildungsreihe im Unternehmen, also Leaders Academy ist ein Partner von uns, mit dem wir das machen. Da werden die Leute weitergebildet, aber das Initiale haben wir nicht. Und ja, das ist durchaus etwas, was man auch schon in jungen Jahren mal machen kann. Man wird typischerweise nicht sofort Personalverantwortung bekommen, wenn man als junger Akademiker irgendwo einen Beruf startet. Aber zumindest, ich sag mal, so ein bisschen alert zu sein, dass man sagt, Vorsicht, wenn das soweit ist, musst du auf ein paar Dinge achten. Und du wirst es, also du wirst es ja dann noch nicht können, aber dass du zumindest nicht übersiehst, dass du was tun musst. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Skillset, was man ein bisschen in der Verbindung durchaus üben kann, nicht? Also wenn du Charge bist oder so, dann führst du ja schon. Du führst aber anders. Und das, also wie gesagt, ich mache ganz viel Ehrenamt. Sei es DLRG, sei es Schwimmverein, sei es Karneval, da hast du eine ganz, und das trifft dann am Ende auf die Verbindung auch zu, da hast du eine ganz eigene Art der Führung, weil die Mitarbeiter folgen dir ja, ohne dass du ihnen da Geld für gibst. Im Unterschied dazu im Job, die folgen dir, weil sie da Geld für kriegen.
Mhm. Was nicht bedeutet, Dynamiken leider.
Ja, was nicht bedeutet, dass wenn du ein riesen Arschloch bist, sie bei dir bleiben. Ne? Das funktioniert auch nicht. Also Mitarbeiter verlassen meistens keine Unternehmen, sondern Chefs. Mhm. Das heißt, aber man muss schon auch manchmal bei manchen Mitarbeitern anmoderieren und sagen, pass auf, der Unterschied zwischen deinem Hobby und deinem Job hier ist, dass du hier Dinge eventuell tun musst, die keinen Spaß machen. Ja, dafür kriegst du halt Geld. Wir versuchen, dass das nicht allzu viel ist und wir versuchen es auch nicht künstlich zu erhöhen, aber Teil der Eigenschaft, dass es Job ist, ist, es macht nicht immer Spaß. Und das ist leider die Aufgabe der Führungskraft, häufig das zu vermitteln. Ja, aber die Ausbildung dazu, die ist schon wichtig und die wird sehr, sehr oft nicht gemacht. Und dann, ja, dann gehen halt Leute, ne? Das ist genau immer der Effekt. Man hat davon gesehen, dass die Arbeitsergebnisse dann schlecht sind und so weiter, aber es gehen auch einfach Leute.
Ja, definitiv. Sagen wir mal, verwandt an dieses Thema, da hatte ich ja mit dem Jan Schiffer von den Alemannen aus Köln ja auch hier in der Sendung drüber geredet, als wir diesen Talk hatten mit den jungen Altherrenvorsitzenden, wo er dann meinte, und das finde ich auch so, ist halt, du hast diesen Aktiven, den du immer in den Arsch getreten hast, der seine Charge so hätte hingewichst hat, ne? Und du denkst, ah, Jung, mach doch mal was. Immer zu spät gekommen ist, aber vielleicht sozialer Kleber war, weswegen er trotzdem für den Bund wertvoll war. Und dann kommt er ins Berufsleben und reißt sich den Arsch auf und durchläuft die Station in der Karriere und man fragt sich so, wenn du das doch kannst, warum hast du das nicht im Bund gemacht?
Ja, richtig, ja, fragt man sich.
Ja, ist halt
Menschen
Geld, ne?
Entwickeln, ja, aber Menschen entwickeln sich ja auch durchaus weiter. Also das darf man auch nicht vergessen, ne? Wenn du mit irgendwie 18 in den Bund kommst, bist du halt zwar volljährig, aber vielleicht noch nicht erwachsen. Also da kommt schon noch was. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ne? Im Herzen sind wir Typen sowieso alle nur 13, aber
im Clubhaus mit den anderen Jungs treffen.
Ja, weißt du, wenn ich auf einer Messe Würstchen und Bier reiche, dann sehe ich strahlende Gesichter, egal ob die Typen 20 oder 60 sind. So, also und wenn der alte Herr auf Kneipe kommt, dann ne, freut er sich auch, dass das eigentlich im Prinzip genauso ist wie früher. Ja. Aber trotzdem entwickeln sich Menschen ja weiter, das ist schon so, ja.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, das ist, den Raum muss man geben. Es ist das, was ich häufig in Unternehmen beobachte, ist halt einfach, dass die Entwicklungszeit zu kurz ist bei vielen Mitarbeitern, dass die halt zu schnell auf die Zahlen gucken und derjenige gar nicht richtig im Unternehmen ankommt und dann schon wieder raus ist. Und das ist halt auch, finde ich auch schwierig.
Ja, oder eben nicht die passende Weiterbildung bekommt, die er vielleicht gebraucht hätte, um insbesondere sowas wie Führungsverantwortung zu übernehmen. Nicht? Da ist dann oft auch einfach so, ja, du machst ja deinen aktuellen Job gut, Peter-Prinzip, also befördern wir dich jetzt so lange weiter nach oben, bis das nicht mehr so ist. Und da gibt es Leute, die sich selber...
Bis zur absoluten Inkompetenz befördert.
Ja, genau. Also bis du halt mit deinen Fähigkeiten zu deinem Job eigentlich überhaupt nicht mehr passt. Und dann gibt es Leute, die sich selber, ich sag mal, aufschlauen und selbst fördern können. Da gibt aber halt auch genug, die das nicht können. Und dann, ja, dann hast du so den Effekt, dass du denkst, warum zum Geier ist dieser Mensch auf dieser Position? Ja. Und das geht dann eine Weile gut, dann fliegt er raus und so. Und dann haben wir am Ende alle verloren. Ja.
Definitiv. Wir kommen jetzt aber langsam zum Ende. Sollen wir nochmal ein bisschen auch darüber sprechen, wie das, sagen wir mal, für dich war mit der Krise, mit der Insolvenz? Weil ich glaube gerade, es ist wichtig, darüber zu sprechen, wenn man mal einen Scheiterpunkt halt hatte. Ich meine, ob der jetzt selbstverschuldet war oder nicht selbstverschuldet war, wie in deinem Fall zum Beispiel, kommen ja einige Gefühle in einem hoch. Und wir leben ja auch in Deutschland, in einem Land, wo gerade das Scheitern von Unternehmern ja auch immer sehr kritisch aufgefasst wird nach dem Motto, das war ein Gottesurteil, was da passiert ist. Er ist gar nicht dafür befähigt, so etwas zu machen. Und dann guckt man nach Amerika und man sieht so, ey, da gibt es einige, die sind am laufenden Bandfeuer auf die Fresse gefallen, ja, und haben es dann beim achten Versuch geschafft. Mein Lieblingsbeispiel ist mal WD-40, das steht genau, ja, für die Formel Nummer 40, drauf, die funktioniert hat. 39 Mal war es halt nicht so, wie es sein sollte und dann hat es geklappt. Wie war es denn bei dir, dieser Moment der Insolvenz? Hat das bei dir Scham ausgelöst? Hast du das Gefühl gehabt, Gesichtsverlust? Wie war das? Oder warst du eher so, boah, jetzt haben wir Wasser im Schiff, wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht untergehen. Alle nehmen jetzt Eimer in die Hand und los rausschippen? Oder?
Nee, der Alle-Eimer-Moment, der war eigentlich vorher. Ne? Die Wochen davor sind ja dann auch mal nicht einfach. Scham, weiß ich nicht. Dafür bin ich, glaube ich, zu selbstsicher und zu rational, dass ich sage, naja, also beim Startup scheitern eben 9 von 10 und von den 9 scheitern aber die viele eben nicht, weil sie selber zu doof sind, sondern weil es einfach Dinge gab, die wussten sie halt vorher nicht. Ne? Nachher bist du immer klüger. Also darum, gerade wenn so ein Startup scheitert, würde ich sagen, das ist ja völlig normal. Und wir haben in Deutschland einfach ein Kulturproblem, damit dass wir glauben. Und das wurde auch, wie oft ich gefragt wurde, was wir denn alles falsch gemacht hätten. Und ich sage, nix, wir lagen voll im Businessplan. Ja, mhm. Das war alles wie geplant, außer das Thema Investorensuche. Aber was löst das aus? Ja, Frust, Trauer, ne? Du hast Jahre da reingesteckt, Nächte, das ist mega ätzend, ne? Du hast ein Team enttäuscht, die kriegen jetzt kein Gehalt und so weiter. Also das ist schon scheiße. Das ist wirklich kacke. Und das, was dann wieder so geklappt hat, ich will nicht sagen, es war Glück, ne? Das wäre das Lotto gewesen, aber das war natürlich extrem geil. Und deshalb hatte ich ehrlicherweise auch nicht wirklich Zeit, um Emotionen und Gefühle aufzubauen, wie es mir gerade geht, weil die Branche explodiert ist und sich Gott und die Welt gemeldet hat und gesagt hat, wir müssen reden. Mhm. Also ich habe am Dienstag, wir haben freitags Insolvenz angemeldet, dienstags habe ich erstmal mit der Familie wieder was gegessen. Ja, dazwischen war keine Zeit.
Krass.
Ja, also ich bin morgens im Bett wach geworden, habe Laptop aufgeklappt und habe gesagt, irgendwie, okay, 150 Nachrichten mache ich jetzt und dann ist die erste Videokonferenz.
Das heißt ja so ein bisschen, du hättest, also die Firma hätte einfach auch mehr Reichweite im Vorfeld wahrscheinlich gebraucht, um mehr Leute auf sich aufmerksam zu machen, oder? Und wahrscheinlich gerade so ein emotionaler Post wie halt eine Insolvenzanmeldung, das triggert halt die Leute.
Das triggert natürlich, das ist Social Media natürlich, ja. Ne? Das wurde geteilt von Bergen an Leuten.
Ich hab's auch geteilt.
Ja, wir haben 1,2 Millionen Impressionen auf LinkedIn gehabt. LinkedIn hat in Deutschland 3 Millionen User die Woche, ne? Das ist irre.
Das war ein Beben.
Ja, ich werde immer noch angesprochen, wenn ich irgendwo lang war, da bist du nicht der Alex mit dem LinkedIn-Post. Ja, also das ist schon so. Aber das weißt du natürlich vorher nicht und das kannst du auch nicht faken. Wenn du es fakest, wirkt das nicht.
Ja, das geht auch nicht. Ja, crazy. Also ich meine, das ist ja echt wirklich eine harte Erfahrung, aber das ist so etwas, du hast es ja überlebt. Und das ist ja dann auch irgendwo ein ziemliches Geschenk, was man mit hat. Ich habe das jetzt auch bei mir im Umfeld gehabt. Einer Herzinfarkt hat das überlebt. Und ich denke mir, krass, ultra schlimm für die Familie, was da passiert ist. Aber er hat ein Geschenk bekommen. Er lebt und er weiß jetzt mit seiner Lebenszeit besser umzugehen. Mhm. Und vielleicht auch zu priorisieren, was ist wichtig in meinem Leben und was ist einfach nur Schall und Rauch.
Ja.
Und ich meine, das war ja wahrscheinlich jetzt auch eine Erfahrung für dich, dass du gemerkt hast, so, das ist Schall und Rauch und das ist wichtig.
Ja, also die Lernkurven hören halt nicht auf. Ne? Mhm. Ich weiß zum Beispiel jetzt, also ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber kann nur jedem empfehlen, das mit dem Insolvenzrecht, das müsst ihr lernen, bevor ihr Insolvenz anmeldet. Ich habe das dann nachgelernt, das ist scheiße.
Aber gibt ja gute Korpus, die auch Anwälte sind und Insolvenzrechtsschwerpunkt haben.
Ja, aber viele sind es nicht und das ist nicht Teil einer MBA-Ausbildung, Insolvenzrecht.
Ja.
Und ist total kompliziert für Startups. Total kompliziert, ist eine völlig eigene Welt. Aber musst du dich halt schon auch mit beschäftigen. Und zwar vorher. Aber ja, es rückt schon alles nochmal die Dinge so ein bisschen zusammen. Und ja, am härtesten ist es halt immer wirklich für die Leute, ne, die du da hast, die dir vertraut haben oder vertrauen. Das war mega. Die haben dann am Montag nach der Insolvenz, da war ja noch gar nichts klar, aber wir haben gesagt, Leute, wir haben ein erstes Angebot, wir haben mehrere Leute, die mit uns dringend reden wollen. Wir kriegen das hin. Und dann weiß ich noch, wie meine Softwareentwickler gesagt haben, ja, dann bauen wir jetzt einfach weiter Software. Und die Vertriebler gesagt haben, ja, dann gucken wir jetzt, wie wir die Kunden irgendwie beruhigt kriegen. Macht ihr mal. Das ist dann schon auch geil, ne? Wenn du dann siehst, wie die dir vertrauen. Obwohl du eigentlich sagst, ich habe gerade keinen Cent auf dem Konto und der einzige Grund, warum wir noch keinen Insolvenzverwalter haben, ist, weil sich die Gerichte verklemmt haben. Ja,
das ist eine wahnsinnige Geschichte. Also ich habe mich auch super gefreut, als ich gesehen habe, dass es weiterging, weil ich fand das echt schade, weil ich fand auch immer, Auftreten bei LinkedIn war immer cool, weil ich auch einen Bekannten ja habe, der ja auch für dich arbeitet. Da ist man ja halt auch irgendwo empathisch mit dabei.
Ja.
Ja, sehr schön. Gut, dann Alexander, danke, dass du die Zeit gefunden hast, hier hinzukommen. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ja, ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön, besonders bei der Franconia Aachen mit den Metamorphosen von Ovid im Treppenhaus.
Gut informiert, jawohl, genau. Ich bin ja auch noch Heimvereinsvorsitzender, also passt aufs Haus auf.
Sehr gut. Gut, bis dann. Mach's gut. Ciao.